Ja, liebe Freunde, liebe Brüder und Schwestern, wir freuen uns, dass ihr da seid und wir wollen in dieser Bibelwoche zusammen den Brief des Jakobus betrachten. Jakobus, ein Bruder des Herrn, der wahrscheinlich 62 nach Christus als Märtyrer in Jerusalem gestorben ist. Wir wollen lesen heute zu Beginn am ersten Abend zum Thema der Christ in der Anfechtung, Jakobus 1, Vers 1 bis 12. Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die 12 Stämme in der Zerstreuung. Gruß zuvor. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Und wisset, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ein vollkommenes Werk haben, auf das ihr vollkommen und ganz seid und keinen Mangel habt. Wenn aber jemand unter euch Weisheit mangelt, der bitte von Gott, der jedermann gerne gibt, und niemand schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer da zweifelt, der ist gleich wie eine Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein wankelmütiger Mann ist unbeständig in allen seinen Wegen. Ein Bruder aber, der niedrig ist, rühme sich seiner Höhe. Und der da reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit. Denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Denn die Sonne geht auf mit ihrer Hitze und das Gras verwelkt und seine Blume fällt ab und seine schöne Gestalt verdirbt. So wird auch der Reiche in seinen Wegen verwelken. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Ja, Herr, segne dieses Wort an unseren Herzen und schenke uns offene Herzen für dein Wort. Amen. Der Christ in der Anfechtung, so kann man das überschreiben, aber zu Beginn will ich etwas sagen über den Jakobusbrief überhaupt. Jakobus, es gibt ja verschiedene Ansichten, wer es genau war, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es der Halbbruder unseres Herrn Jesus war. Genauso wie Judas, der den Judasbrief geschrieben hat, der sich wiederum als Bruder des Jakobus bezeichnet. Es gibt auch einen anderen sehr bekannten Jakobus. Das war der Bruder des Apostels Johannes. Und der wurde hingerichtet durch Herodes, durch den König Herodes. Dann wollte Herodes auch den Apostel Petrus töten lassen, hat ihn gefangen gelegt, aber er wurde wunderbar durch den Eingriff Gottes, durch einen Engel befreit, aus dem Gefängnis herausgeführt. Und Petrus hat daraufhin Jerusalem verlassen. Und Jakobus hat danach, so weiß man dann auch aus dem Galaterbrief und anderen Stellen, die Führung wohl der Jerusalemer Urgemeinde inne gehabt. Und als der Halbbruder unseres Herrn hat er eine besondere Autorität besessen. Jakobus war zunächst ja nicht gläubig gewesen, genauso wie seine Geschwister, seine Schwestern und Brüder, die er auch noch hatte, die ja alle Halbgeschwister unseres Heilands waren. Es gibt eine Stelle, wo es deutlich wird, wo auch gesagt wird, seine Brüder glaubten nicht an ihn vor der Kreuzigung und sie wollten ihn sogar einmal abhalten von seinem Weg. Auch die Mutter hatten sie mitgenommen, die Maria. Aber der Herr Jesus hat gesagt, wer sind seine Brüder und seine Mutter, die seinen Willen tun, die Gottes Willen gehorchen. Und dann kam der Jakobus, so kann man dann annehmen, erst zum Glauben durch die Auferstehung, indem der auferstandene Herr Jesus Christus ihm erschienen ist. Das wird in 1. Korinther 15 bezeugt, wo die ganze Kette der Auferstehungszeugen aufgezählt wird. Und da ist auch der Jakobus dabei. Und nun hat er wohl in späteren Jahren, wo vielleicht bereits Bedrängnis und Verfolgung und damit auch Anfechtung geherrscht hat, diesen Brief geschrieben. Gewissermaßen sein Vermächtnis, es ist der einzige Brief, den wir vom Herrenbruder Jakobus haben in der Heiligen Schrift. Der einzige Brief. Und nun möchte ich Vers für Vers einiges mit uns betrachten. Er nennt sich hier nicht Herrenbruder, sondern ganz demütig ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Knecht, Diener, obwohl er ja so eng verwandt war wie kaum jemand anders über Maria. Der Vater Jesu ist ja Gott, aber die Mutter war Maria. Und Jakobus war auch ein Sohn der Maria. Aber das lässt er ganz weg, er nennt sich einfach ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Das ist gewaltig, dass er seinen Halbbruder hier auch seinen Herrn nennt. Er hat erkannt, dass er eben nicht nur Mensch, sondern auch Gott ist. Er kam als Mensch auf diese Welt, aber er war von Ewigkeit her schon Gott. Und wenn er ihn nennt, der Herr Jesus Christus, Jesus bedeutet Retter, Erlöser, so wie Joshua, und Christus, Messias, der gesalbte Heilskönig. Da ist schon alles ausgesagt, schon in den ersten Worten. Jesus ist der Messias, der Retter. Das bezeugt er als jemand, der aus dem Judentum kommt, der auch bei den Judenchristen führend war. Aber er hat erkannt, Jesus ist der Messias, ist der Retter Israels, ja, der Retter der ganzen Welt, aller derer, die an ihn glauben. Und dieser Brief ist gerichtet an die 12 Stämme in der Zerstreuung. Es wurde viel gerätselt, was das hier bedeuten kann, diese 12 Stämme in der Zerstreuung. Die 12 Stämme haben ja zur Zeit des Neuen Testaments nicht mehr existiert. Durch die assyrische Gefangenschaft 722 vor Christus wurden die 10 Stämme des Nordreiches aufgelöst und zerstreut unter die ganze Völkerschaften. Die Assyrer und andere hatten sie eben dann verschleppt. Und dann 587 vor Christus durch die Eroberung Jerusalems durch Nebukadnezar wurde auch Juda und Benjamin praktisch aufgelöst. Und die Angehörigen dieser Stämme wurden verschleppt nach Babylon, darunter auch sehr bekannt Daniel, der Prophet Daniel. Und trotzdem gibt es Hinweise, dass die 12 Stämme nie ganz aufgehört haben. Der Apostel Paulus selber kann von sich schreiben, dass er aus dem Stamme Benjamin stammt. Also es war noch bekannt, dass er Benjaminiter ist. Und auch andere wissen auch bis heute noch, aus welchen Stämmen sie herkommen. Und doch denke ich, dass das nicht adressiert ist, dieser Jakobusbrief, an die 12 Stämme in israelischer Formation, sondern dass die Bezeichnung 12 Stämme hier ein umfassender Begriff ist für die Gemeinde Jesu im Neuen Bund. Denn es ist ja die Fortsetzung des Alten Bundes, aber eben auch die Erfüllung, in dem sich alles erfüllt hat in Jesus als Messias. Es hat sich alles in ihm erfüllt, was im Alten Bund verheißen war. Und so sind also die 12 Stämme neu repräsentiert worden durch die 12 Apostel. Und die 12 Apostel haben praktisch grundgelegt die Gemeinde in der Pfingstpredigt des Petrus. Und dann sind sie hinausgegangen in alle Welt und das Evangelium wurde verkündigt von Jerusalem über Judäa und Samaria bis an die Enden der Erde. Und als der Jakobusbrief geschrieben war, gab es sicherlich Christen schon in vielen Ländern, da das Evangelium durch diese Boten weit hinausgegangen war, in verschiedene Länder dieser Welt. Die 12 Stämme in der Zerstreuung. Das soll heißen, dass die Gemeinde überall eine Minderheit ist. Sie lebt in der Diaspora. Und auch bei uns in Deutschland ist die Gemeinde inzwischen eine Minderheit. Es sind nur wenige, die wirklich auf dem schmalen Weg dem Lamme nach wandeln. Und auch uns kann deshalb dieser Brief Ermutigung, Zuspruch und Tröstung bringen. Der Brief des Jakobus. Und weil die Stämme in der Zerstreuung und auch die Christen in der Zerstreuung Trost und Stärkung brauchen. Deshalb fängt dieser Brief an mit dem, was gesagt wird über das Thema Anfechtung. Und es ist erstaunlich, im Griechischen ist es noch deutlicher. Was zuerst steht, ist nicht der Begriff Anfechtung in Vers 2, sondern als erstes steht hier Pasan Charan. Jede Freude, lauter Freude. Als lauter Freude sollen wir es erachten, was wir erdulden, um des Herrn willen. Im Griechischen steht ein Wort für Anfechtung, Peirasmos. Luther hat zwei verschiedene Begriffe in seiner Übersetzung verwendet. In Jakobus 1, Vers 1 bis 12 hat er den Begriff Anfechtung verwendet und ab Vers 13 Versuchung, da es verschiedene Schwerpunkte sind in diesem Begriff. Einmal die Anfechtung, die Gott zulässt, und einmal die Versuchung, die aus dem eigenen Herzen kommt. Und doch ist es im Griechischen der gleiche Begriff, Peirasmos. Das kann nämlich eben auch heißen Probe, Erprobung, Bewährung, die dann daraus erwächst. Es ist also eine Probe, eine Prüfung, die dazu dienen soll, dass wir bewährt werden im Glaubensleben. Diese Anfechtung ist da gemeint. Und doch geschieht sie, indem Versuchungen auf uns zukommen. Gott lässt es zu, auch im Buch Hiob, dass der Teufel den Menschen versucht. Hier am Beispiel des Hiob. Meinst du, dass jemand dich umsonst liebt? Fragt Hiob. Fragt Satan, Gott. Und er meint damit Hiob. Und so lässt Gott zu, in Hiob 1 wird es beschrieben, dass Hiob geprüft werden darf. Alles kann Satan ihm nehmen, außer seinem Leben. Achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Mancherlei Anfechtungen. Es gibt verschiedene Anfechtungen. Ich möchte mal einige Beispiele aufzählen. In der urchristlichen Zeit war natürlich die Verfolgung der Gemeinde eine große Anfechtung. Viele tausende Christen sind bedrängt und verfolgt worden. Jeder, der nicht den Kaiserkult mitgemacht hat, jeder, der nicht den heidnischen Göttern geopfert hat, wurde um seines Glaubens willen bedrängt bis hin zum Martyrium. Christianus ad leones hieß es damals. Und sie haben viele Christen den Löwen vorgeworfen. Die Verfolgung, sicherlich die massivste Art der Anfechtung. Aber es gibt auch andere Arten, etwa Zweifel. Wir kommen im Jakobus 1 noch darauf zurück. Zweifel an der Heilsgewissheit. Bin ich wirklich ein Kind Gottes? Ich kenne manche Christen, die diese Anfechtungen immer wieder haben. Dann auch andere Dinge, die vielleicht gar nicht so bewusst sind als Anfechtung. Der menschliche Stolz. Gerade da verdrängt man ja die Wirklichkeit Gottes und hält sich selber für Gott. Der Mensch will selber auf dem Thron sitzen. Und der Stolz, die Superbia, der Hochmut ist die Wurzel aller Sünde. Die Wurzelsünde, wie es Augustin und Luther auch gesagt haben. Das ist aber auch eine Anfechtung, wenn man merkt, dass das nicht funktioniert. Dass man sehr schnell vom hohen Ross herunterfällt. Und sei es durch andere Arten von Anfechtungen wie Krankheit, da ist mit dem Stolz sehr schnell zu Ende. Da kommt dann die Schwachheit und Vergänglichkeit zum Ausdruck. Dann gibt es Anfechtungen, die heute an vielen Ecken auf uns einströmen, etwa in Form von unzüchtigen Bildern und Darstellungen, sei es in Illustrierten, in Filmen, im Internet. Und das kann einen sehr belasten. Man bekommt diese Bilder nur sehr schwer wieder los. Man kann beten darum und ringen darum. Aber es ist gut, wenn man die Quelle der Versuchung verstopft. Und das meint der Herr Jesus, wenn er sagt, das Auge auszureißen, das einen zu Fall bringen will. Dass man diese Kanäle verstopft, die einen zur Anfechtung werden. Dass man sich solche Illustrierten nicht ins Haus holt. Dass man im Internet, wenn man es schon benutzen muss, ein Filterprogramm einrichtet. Dass man Fernsehen, wenn schon, dann auf wenige Sendungen beschränkt oder vielleicht auch gar keinen Fernseher hat, wie wir es praktizieren, um solchen Anfechtungen möglichst schon im Vorhinein das Wasser abzugraben. Weitere Anfechtungen, wenn wir merken, wie unbeherrscht wir oft sind. Unser eigenes Wesen wird uns zur Anfechtung. Gedanken des Neides, Gedanken der Missgunst, der Eifersucht, des Hasses, des Streitgeistes. Viele Dinge, die etwa in Galater 5 aufgezählt sind, sind letztendlich Anfechtungen. Wenn unser Gewissen noch nicht verroht ist, wird uns das deutlich. Wenn wir merken und empfinden, durch den Heiligen Geist geleitet, dass wir schwach sind in unserer Art und dadurch sündigen, sind es sicherlich und hoffentlich auch eine Anfechtung zum Guten, dass wir umkehren davon. Und dann natürlich die vielen Arten von Leiden, von Krankheit, von Schwerem in unserem Leben. Schwere Lebensführungen. Zurzeit erleben viele Arbeitslosigkeit. Ich auch zum dritten Mal in meinem Leben. Und man fühlt sich dann abgeschoben, man fühlt sich auch oft gemobbt und nutzlos und hat den Eindruck, ja, keiner will mehr mit mir was anfangen oder zu tun haben. Und doch hat Gott für jeden seinen Platz. Und der Herr sagt, du bist wertvoll in meinen Augen. Die ganze Bibel sagt das. Ich habe dich mit deinem Namen gerufen, du bist mein. Er kennt jeden einzelnen Namen. Und gerade wenn unsere Namen im Buch des Lebens stehen, dann wissen wir, wie wertgeachtet wir beim Herrn sind. Aber viele Menschen haben heute Gedanken der Resignation, sind entmutigt und verzagt. Auch wenn man älter wird und schwächer und die Schmerzen zunehmen und die Leistungsfähigkeit abnimmt, kann das auch eine massive Anfechtung sein. Und natürlich der Tod, die Angst vor dem Tod. Was kommt nach dem Tod? Wenn jemand nicht im Glauben steht, hat so jemand hoffentlich heilsame Anfechtungen, sodass er umkehrt von seinem oberflächlichen Weg, der Weg, der von Gott wegführte, aber umkehrt hin zu Gott. Ich könnte jetzt viele weitere Beispiele nennen. Ich möchte mal aus der Heiligen Schrift einige Beispiele nennen für Anfechtungen. Da gibt es zum Beispiel die Verlockung der verbotenen Frucht. Das ist die Wurzel aller anderen Versuchungen. Der Sündenfall, der uns im 1. Mosebuch beschrieben ist. In 1. Mose 3 lesen wir, die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Augenlust und Sinneslust und ja, Wissenslust. Klug machte dieser Baum. Alles kam zusammen und sie nahm von dieser Frucht die Eva und gab dann auch ihrem Mann. Und der Mann wäre vielleicht nicht durch die Frucht oder durch die Schlange allein verführt worden, aber es kam noch die Frau dazu. Und wir wissen ja, der Mann ist besonders durch die Frau anfechtbar, auf sexuellem Gebiet. Und die Frau auf medialem Gebiet des Okkultismus, wo die Schlange ihr diese Dinge suggeriert hat, Satan durch die Schlange. Dann gibt es etwa auch die Verlockung fruchtbarer Felder. Das erleben wir bei Lot und Abram, wo sie sich trennen wegen der großen Herden. Und da heißt in 1. Mose 13, Vers 10, da hob Lot seine Augen auf und besah die ganze Gegend am Jordan. Denn ehe der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, war sie wasserreich, bis man nach Zoar kam, wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten. Also trennte sich ein Bruder von dem anderen. Und dann heißt gleich später, die Leute zu Sodom waren böse und sündigten sehr wider den Herrn. Das ist also die Verlockung fruchtbarer Felder. Der Lot hat sich das ausgesucht, was besser schien, aber in Wirklichkeit war die Sünde dort schon eingepflanzt und das ganze Gebiet ging unter und nachher war von diesem guten, fruchtbaren Land gar nichts mehr da. Das ist heute eine Salzwüste. Dann gibt es auch die Verlockung des Appetits. Ein sehr einfaches und primitives Beispiel, könnte man meinen, aber es hat schwere Folgen gehabt für den Esau. 1. Mose 25, Jakob kochte ein Gericht, da kam Esau vom Feld und war müde und sprach zu Jakob, lass mich essen, das rote Gericht, denn ich bin müde. Daher heißt er Edom. Jakob sprach, so schwöre mir zuvor, und er schwor ihm und verkaufte so Jakob seine Erstgeburt. Das ist auch eine Verlockung des Appetits gewesen. Das Essen war ihm wichtig, das hat ihn angefochten, dass er hungrig war. Und er wollte essen, er hat dafür seine Erstgeburt verkauft, für ein Linsengericht. Und dann natürlich die Verlockung von Silber und Gold. Das ist für viele Menschen, vielleicht sogar für die meisten, eine riesige Anfechtung. Geldsucht, Habsucht. Die Habgier ist die Wurzel aller Sünde, heißt es mal in den Briefen. Und so etwa auch Achan zur Zeit von Josua, als Jericho eingenommen war. Da heißt es in Josua 7, Vers 21, ich sah unter der Beute einen kostbaren babylonischen Mantel und 200 Lot Silber und eine Stange von Gold, 50 Lot schwer. Danach gelüstete mich und ich nahm es. Und siehe, es ist verscharrt in der Erde in meinem Zelt und das Silber darunter. Wie viele Menschen sind heute geldsüchtig, abhängig von dem, was der Mammon ihnen verspricht. Und das ist ein Götze, der Götze Mammon. Wird unser Denken und Handeln auch als Christen vielleicht vom Mammon bestimmt? Das sollte nicht sein. Deshalb führen wir auch Freizeiten durch, wenn wenige kommen. Wenn es nur nach den großen Zahlen gingen, dann bräuchten wir schon lange nichts mehr machen. Aber es geht um die einzelne Seele. Und das ist wichtiger als der Mammon, die Seele des Einzelnen, das Seelenheil. Und dann die Verlockung der Frau, auch ein biblisches Beispiel. Da ist geradezu das Paradebeispiel der König Salomo. Das war nicht nur eine Frau, wie vielleicht bei seinem Vater David, die Bathseba, sondern bei ihm waren es 1000 Frauen. Und welche Folge hat das gehabt? 1. Könige 11. Der König Salomo liebte viele ausländische Frauen, die Tochter des Pharao und moabitische, ammonitische, edomitische, sidonische und hethitische. Und in Vers 4 heißt, als er nun alt war, neigten seine Frauen sein Herz fremden Göttern zu, so dass sein Herz nicht ungeteilt bei dem Herrn, seinem Gott, war, wie das Herz seines Vaters David. Die Verlockung der Frau, natürlich auch andersrum des Mannes für die Frau, das kann auch sehr zum Fallstrick werden. Auch der Ehrgeiz kann eine Anfechtung sein. Da haben wir den Stolz, den Hochmut wieder. Da gibt es auch bei den Aposteln ein klassisches Beispiel. Wisst ihr welches? Ja, genau. In Markus 10, Vers 35 heißt, da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen, Meister, wir wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm, gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken, in deiner Herrlichkeit. Aber das steht nicht ihnen zu, das zu bestimmen. Das wird nur Gott, der Vater, bestimmen. Ja, einige Beispiele für Anfechtungen. Nun, das haben wir in Vers 2 gelesen, es gibt mancherlei Anfechtungen. Aber die Anfechtung, es hängt davon ab, wie wir damit umgehen. Wenn wir natürlich ihr nachgeben, dann nützt sie uns gar nichts. Dann bringt sie uns zu Fall. Und das ist das, was der Satan will. Wenn wir aber widerstehen, wie es der Herr Jesus getan hat und wie es auch andere Männer Gottes getan haben in der Bibel, dann kann sie zum Segen werden. Und das lesen wir in Vers 3. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Der Glaube führt uns immer wieder durch Flammenprüfungen hindurch. Es ist wie bei Edelmetall. Es muss geläutert werden durch die Hitze, durch die Schmelze. Es müssen alle Schlacken herausgebrannt werden. Und das geschieht durch die Hitze der Bedrängnis, auch durch die Hitze der Anfechtung. Geduld wirkt, im Griechischen steht ein Wort, was wir gar nicht mit Geduld alles aussagen können. Hypomone steht hier. Das heißt, darunter bleiben. Das heißt, wir sollen uns nicht über Gott stellen, sondern unter seiner gnädigen Hand bleiben. Und wenn Gott Anfechtungen zulässt, dann sollen sie uns immer zum Heil dienen. Das ist hier gesagt. Wenn wir unter seiner gnädigen Hand bleiben, wenn wir dem Versucher nicht nachgeben, sondern sagen, geh weg, Satan. Ich gebe dem nicht nach. Ich widerstehe der Verlockung des Appetits. Ich widerstehe der Verlockung der verbotenen Frucht. Ich widerstehe der Verlockung fruchtbarer Länder, die über deinem Wort sich stellen wollen. Ich widerstehe der Verlockung von Silber und Gold. Ich widerstehe der Verlockung der Frau oder des anderen Geschlechts. Ich widerstehe der Verlockung des Ehrgeizes. Nicht aus eigener Kraft, aber in der Kraft deines Blutes, Herr Jesus Christus. Das ist entscheidend, dass wir uns auf sein Opfer am Kreuz stützen und berufen dürfen und beten, Herr, hilf mir zu fliehen vor diesen Dingen. Und verschließe du meine Augen, so wie Hiob da einen Bund gemacht hatte, mit seinen Augen keine Jungfrau anzuschauen. Und wenn es doch geschehen ist, dann sollten wir auch nicht liegen bleiben, sondern den Herrn um Kraft und Vergebung bitten, wieder aufzustehen und weiterzugehen in seiner Macht. Der Glaube soll jedenfalls Geduld wirken. Und die Geduld, Vers 4, aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Das zeigt uns auch, der Vers 4, dass es ein lebenslanger Prozess ist. Und vollkommen werden wir nur in der relativen Vollkommenheit als Menschen, als Christen, nie in der Vollkommenheit Gottes. Also es wäre ein Trugschluss, wenn wir die absolute Vollkommenheit Gottes auf eine Stufe stellen würden mit der relativen Vollkommenheit, die ein Mensch erreichen kann. Der Herr Jesus sagt auch, es soll vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Aber er sagt nie, dass wir der Vater werden, sondern wie der Vater. Dass Gott unser Vorbild ist und der Sohn auch, der ja vollkommen ohne Sünde blieb, unser Vorbild. Das soll unsere Richtschnur sein, in der wir uns ausrichten. Aber es ist, was wir bekommen, eine geschenkte Vollkommenheit. Keine selbsterworbene. Das ist das weiße Kleid, was er uns anzieht. Er schenkt uns sein weißes Kleid. Wenn wir Buße tun, wenn wir ihn um Vergebung und Reinigung bitten und wenn wir ihn auch um Kraft bitten, der Sünde zu widerstehen. Und wenn wir doch wieder gefallen sind, bitten wir ihn wieder um Reinigung. Und es soll auch ein Wachstum sein in der Heiligung. Nicht immer auf der gleichen Stufe bleiben, fallen und aufstehen, das wird zwar immer bleiben, aber es soll seltener werden, dieses Fallen. Wir sollen mehr in sein Bild verwandelt werden. Die Sünde soll uns anwidern, anekeln, dass sie uns keine Freude macht und dass wir der Anfechtung Nein sagen, in der Kraft des Herrn praktisch der Sünde widerstehen. Das ist diese relative Vollkommenheit des Menschen, das Wachsen in der Heiligung. Nicht die Vollkommenheit Gottes, aber die Vollkommenheit, die der Herr uns schenken möchte, aus Gnaden. Und natürlich bleibt unser Leben in einem Kampf von Fleisch und Geist bestehen. Und weil das Fleisch wohnt in uns, von unserer Adam-Natur her, aber der Geist Gottes wohnt auch in uns, wenn wir wiedergeboren sind. Und deshalb dieser Kampf. Und der Herr aber ist stärker als der, der in der Welt ist. So heißt es mal in der Schrift. Und das ist unser Trost. Der in euch ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Vers 5. Wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Das erstaunt uns. Es war doch gerade noch von Anfechtung die Rede. Warum geht es jetzt plötzlich um Weisheit? Nun, auch hier ist nicht eine Weisheit gemeint, die sich mit Gottes Weisheit vergleichen lässt, aber es ist eine geschenkte Weisheit. Die Weisheit, die der Herr uns schenkt, eine Weisheit im Staube der Vergänglichkeit von uns übernommen. Wir sind nämlich Staub und wenn Gott uns an seiner Weisheit Anteil gibt, ist es eine geschenkte Weisheit. Und deshalb kann die Welt nicht erkennen die Weisheit Gottes, sondern nur der, dem die Geistesaugen geöffnet sind, gemäß 1. Korinther 2. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes, aber der Geist Gottes in uns schenkt uns geöffnete Herzensaugen, seine Weisheit zu verstehen. Und für die Welt ist das Kreuz Jesu Torheit. Aber für die wirklich Gläubigen ist es die alles überragende Weisheit, weil Gott diesen Weg der stellvertretenden Hingabe seines Sohnes gewählt hat, um uns zu erlösen von Sünde, Tod und Teufel. Das ist göttliche Weisheit. Für die Juden ein Skandalon, ein Stein des Anstoßes, ein Fallstrick, aber für die Griechen Torheit, aber für uns eine Gotteskraft, das Wort der Weisheit vom Kreuz. 1. Korinther 1, Vers 18 folgende. Und um diese Weisheit dürfen wir bitten. Und dann erkennen wir auch, nur in dieser göttlichen Weisheit erkennen wir, dass auch die Anfechtungen, auch die Leiden, auch die Bedrängnisse zu unserem Heil dienen. Unser natürlicher Verstand sagt uns das nicht. Der sagt, warum lässt Gott das zu? Warum so viel Leid? Aber der Christ kann erkennen, es dient zu eurer Seligkeit, dass ihr umkehrt von oberflächlichem Wege, auch von oberflächlichem Christsein. Wie viele leben oberflächlich dahin, einmal bekehrt, nie mehr verloren, heißt es dann. Und sie sagen, ich habe mal die Hand gestreckt, mir kann nichts mehr passieren. Aber sie handeln gar nicht als Christen. Das ist gerade auch das Thema des Jakobusbriefs. Wo bleibt denn die Frucht? Glaube ohne Werke ist tot. Hier klingt es auch schon an, auch schon im ersten Kapitel, in diesen Versen. Wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Das zeigt auch, dass wir Gott bitten sollen. Wir haben diese Weisheit nicht in uns von Natur aus. Es ist ein Geschenk des Herrn. Wir dürfen Gott bitten, Herr, schenke mir Weisheit. Nicht so, dass ich mich überhebe und denke, jetzt bin ich der Weise sozusagen, sondern dass ich weiß, es ist geschenkte Gnade Gottes, dass ich Dinge erkennen darf, die mir vorher verschlossen waren. Meine Frau und ich, wir beten auch vor jedem Bibellesen, auch ich selber, dass der Herr mir den Verstand öffnet, auch das Herz natürlich öffnet, das Wort zu verstehen, zu verinnerlichen und auch danach zu leben. Denn wenn wir es nur mit unserem geschaffenen Verstand lesen, können wir nicht viel verstehen und auch nicht das Wesentliche erkennen. Der Geschichtsforscher, der sieht es als historische Schrift, aber der Christ, der wiedergeboren ist durch den Geist Gottes, dem wird es zum Leben, zum Lebensinhalt, das lebendige Wort. Wenn es jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Bittest du im Glauben? Glaubst du, dass Gott existiert? Glaubst du, dass Gott dein Gebet erhört und das Gebet auch Berge verschieben kann? Der Herr Jesus, er will gar keinen großen Glauben. Er sagt, ein Glaube, der so groß ist wie ein Senfkorn, das ist der rettende Glaube. Aber es muss der richtige Glaube sein. Was ist der richtige Glaube? Es ist der Glaube an den lebendigen, dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Nicht an irgendwelche Götter heidnischer oder fremder Religionen. Es ist der Glaube an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der Erlösung erwirkt hat für uns am Kreuz auf Golgatha. Nicht ein Glaube an irgendwelche Erlösergestalten aus Buddhismus, Hinduismus, Shintoismus, Islam, Zoroastrismus, Animismus und Schamanismus und so weiter, sondern allein der Glaube an Jesus Christus als den Sohn Gottes. Und es ist allein der Glaube, der auch wirklich von Herzen kommt. Kein Verstandesglaube, der gehört auch dazu, dass ich es erkenne, aber auch, dass ich mit dem Herzen glaube. Das haben gerade die Väter des Pietismus wieder ganz neu betont. Die Pektoraltheologie, sagt man auch, ja, die Herzenstheologie. Nicht nur der Verstand, nicht nur Orthodoxie und Rechtgläubigkeit, sondern Herzensfrömmigkeit. Praxis Pietatis, die Frömmigkeitspraxis. Alles das gehört zusammen. Nun, natürlich gibt es auch Anfechtungen und auch der Zweifel gehört dazu. Aber ich denke, das ist nur so lange vorhanden, wie wir nicht wirklich das Wort Gottes kennen und nicht im Gebet Erhörung erfahren haben. Je weiter ich zum Beispiel eindringe ins Wort Gottes, umso weniger Zweifel habe ich bekommen. Ich merke, dass alles wunderbar zusammenpasst, dass wirklich Gott sich geoffenbart hat, dass es tausende Verse mit Prophezeiungen gibt. In keinem anderen Buch der Weltgeschichte ist es so, aber wo sich schon über die Hälfte erfüllt hat. Über 6000 Verse mit Zukunftsvoraussagen, über 3000 haben sich erfüllt. Das ist eine Glaubensstärkung, wenn wir wissen dürfen, die erfüllte Prophetie als ein Beweis Gottes und seines Wortes. Warum sollten wir da noch zweifeln? Und wenn sich alles schon erfüllt hat, oder die Hälfte von dem, was vorausgesagt war, wird sich die andere Hälfte auch noch erfüllen. Mit der Wiederkunft des Herrn und mit dem tausendjährigen Reich und mit der Ewigkeit. Viele Zukunftsvoraussagen bis zur Vollendung. Wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Wir waren jetzt gerade am Meer. Ich hatte ja Vortragsreise in Lettland. Und da war das Meer einerseits sehr schön, faszinierend, aber auch sehr bedrohlich. Ich habe eine längere Wanderung mal gemacht, abends noch, und dann dachte ich, jetzt komme ich nicht mehr zurück. Es war so anstrengend. Beim Hinweg hatte ich Rückenwind und beim Rückweg Gegenwind und stechende Sonne und immer die Wellen gegen mich. Und da merken wir, wie bedrohlich das ist. Ja? Und die Wellen, die gehen durcheinander, je stärker der Wind, da ist nichts Festes. Es ist alles, wie wenn es dann über einen kommt. Man ist zwar dann noch am Strand, aber wenn man auf dem Schiff ist, kann man richtig die Bedrohlichkeit empfinden. Durch Gottes Kraft kam ich dann doch noch zurück. Aber ich hatte mich etwas überschätzt. 4 Kilometer zum Leuchtturm gelaufen und die 4 Kilometer zurück waren dann sehr mühsam. Da hat man jeden Schritt erkämpfen müssen gegen den Wind und die Wellen. Aber ich wollte damit sagen, diese Wellen, sie sind etwas Bedrohliches, auch etwas Chaotisches und es ist eben nichts Festes. Und nicht ohne Grund wird das Meer auch als Bedrohliches, als Chaosmacht Behausung beschrieben in der Bibel. Und dass auch dieses Tier aus dem Meer aufsteigt, Offenbarung 13. Es ist das Völkermeer gemeint, aber das Meer als Bild dafür, für dieses Unheimliche, Grauenerregende und auch hier für das Chaotische. Das, was mit dem Zweifel praktisch in eins geht. Der Zweifler, der ist mal da, mal dort, der sucht mal hier, mal dort. In unsere Gemeinde kommt seit neuestem ein junger Mann, der hat erzählt, er hat in allen Religionen gesucht und hatte Zweifel, aber die Bibel, die hat er nicht angefasst. Und dann hat er doch mal die Bibel angefasst und gelesen und dann hat er die Bergpredigt gelesen, hat er gemerkt, das ist es, das ist was Festes. Das ist keine Hassreligion oder etwas anderes, sondern wenn hier die Feindesliebe und Jesus als der Sohn Gottes, das hat ihn wirklich überwältigt. Möchte ich so wiedergeben. Ich habe es gerade gestern gehört, dieses Zeugnis. Und es hat mich auch sehr beeindruckt. Und so hat er also durch das Bibellesen, war bei mir übrigens auch so, zum Glauben gefunden. Durch das Lesen der Heiligen Schrift. Und jetzt hat er Beständigkeit und Festigkeit gewonnen. Und hat schon mehr Durchblick in seinem jungen Glaubensleben als mancher, der schon viele Jahre dabei ist. Aber auch manche dieser Fehlentwicklungen im evangelikalen Bereich schon durchschaut und kommt jetzt seit neuestem auch zu uns in die Gemeinde. Ein Zweifler ist also wie eine Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Zweifel sind nicht verboten, aber es sollte nicht der normale Zustand im Glaubensleben sein. Es muss nicht so sein, dass wir immer zweifeln. Es hat zwar Luther behauptet, dass das so dazugehört und es ist auch richtig, dass es sein kann, aber wir sollten es nicht als Dauerzustand stehen lassen, sondern im Wort forschen, beten, Gott um Klarheit bitten, um Leitung bitten, dass wir wieder fest werden im Glauben, auch andere Menschen einladen können. Ich fand dieses Motto nicht so gut von Prochrist, zweifeln und staunen. Früher hat man noch gesagt, komm zu Jesus. Das war eine klare Aussage. Heute evangelisiert man mit Begriffen zweifeln und staunen. Also ich kann damit nichts anfangen, muss ich ehrlich sagen. Ich denke, es ist sogar vom Wort Gottes verboten, so ein Motto, gerade wenn man diesen Vers liest. Er zweifle nicht. Wir sollen fest sein im Glauben. Nicht den Zweifel noch auf die Einladezettel schreiben, sondern den Glauben stärken. Und wer wirklich vom Herrn berufen wird, der wird dann auch kommen. Auch wenn man deutlich sagt, es geht um Jesus, muss man gar nicht verstecken. Ein Zweifler aber wird nichts vom Herrn empfangen, steht hier. Wir sollen im Zweifel nicht verharren. Und wenn wir Fragen haben, dürfen wir auch gerne Brüder und Geschwister fragen, die im Glauben feststehen, die Antworten auch geben können. Warum sollen wir nicht im Zweifel bleiben? Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Er bleibt dann auch nicht auf dem schmalen Weg. Der geht mal vom breiten Weg auf den schmalen und wieder hin und her. Aber das geht auf Dauer nicht gut. Man muss sich entscheiden. Und nun geht es weiter. Vers 9. Und wir fragen uns zunächst, was hat das jetzt mit Anfechtung zu tun? Aber das ist tatsächlich das Thema, auch hier in Vers 9 und Vers 10. Ein Bruder aber, der niedrig ist, rühme sich seiner Höhe. Wer aber reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit. Denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Die Sonne geht auf mit ihrer Hitze und das Gras verwelkt und die Blume fällt ab und ihre schöne Gestalt verdirbt. So wird auch der Reiche dahinwelken in dem, was er unternimmt. Nun, Anfechtung kann entstehen durch Armut und auch durch Reichtum. Wer arm ist, hat mancherlei Anfechtungen. Zum Beispiel, er möchte gern reich sein. Wenn ich einmal reich wäre, vielleicht kennt ihr diesen Schlager, ne? Aber jemand, der arm ist und dabei gläubig ist, ist viel reicher als jemand, der reich ist und dabei ungläubig ist. Das möchte ich mal vorausschicken. Denn er hat alle Schätze dieser Welt in Jesus Christus. In ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. So heißt es im Neuen Testament. Und das ist viel wichtiger als aller irdischer Reichtum. Natürlich sollen wir nicht so arm sein, dass wir stehlen müssen. So heißt es mal in den Sprüchen in einem Gebet. Aber auch nicht so reich, dass wir Gott vergessen. So heißt es auch in dem Buch der Sprüche. Beide Gefahren sind groß. Der Arme wird nicht automatisch selig. Er wird nur selig, wenn er auch ein gläubiger Armer ist. Und der Reiche, er wird auch durch seinen Reichtum nicht selig. Er geht auch nicht wegen des Reichtums allein verloren. Er geht verloren, wenn er durch seinen Reichtum Gott vergisst und nicht bereit ist, mit dem Armen zu teilen und abzugeben von dem, was er zu viel hat. Jemand darf auch reich werden, es ist auch eine Frucht des Fleißes, das sagt die Bibel. Es heißt nicht, dass wir faul sein sollen, damit wir auch arm bleiben und so weiter. Das wäre total falsch. Geh hin zur Ameise, du Fauler, heißt in Sprüche 6. Aber wir sollen so haushalten, dass wir das haben, was wir zum Leben brauchen und dann den Überfluss und auch ein Opfer an Arme weitergeben. Nicht nur vom Überfluss, auch ein Opfer geben. Gott sagt der Zehnte als Richtmaß. Er sagt nicht, wir sollen 90% abgeben. Kann vielleicht auch mal jemand tun, vielleicht sogar 100. Der Herr kann es wieder erstatten. Aber Gott ist gnädig und sagt den Zehnten als Richtmaß. Ich denke, das kann auch für die neutestamentliche Gemeinde noch eine gute Richtschnur sein. Man kann natürlich auch mehr geben, aber weniger, da muss man sich schon fragen, bin ich gebunden an den Mammon, wenn ich weniger als den Zehnten oder gar nichts vielleicht sogar gebe fürs Reich Gottes und für notleidende Geschwister. Ein Bruder, der niedrig ist, rühme sich seiner Höhe. In Christus ist er ein Königskind. Das ist die wirkliche Höhe, auch derer, die materiell arm sind. Denn wir sind Söhne und Töchter des Höchsten, wenn wir seine Kinder sind, wiedergeboren durch den Geist Gottes. Und wer reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit. Er soll erkennen, dass er nichts ist vor Gott durch seinen Reichtum. Er kann auch im Buch des Lebens stehen, aber nur, wenn er Jesus als seinen Heiland angenommen hat und auch als seinen Herrn. Das vergessen manche. Rettung möchten sie gern bekommen, aber Herren möchten sie selber sein. Aber wird Jesus da wirklich von uns ernst genommen? Jesus will nicht nur der Erlöser unseres Lebens, sondern auch der Herr unseres Lebens sein. Nur dann nehmen wir ihn ernst. Nur dann wissen wir auch, was Gottes Heiligkeit ist. Heute wird Gott oft wie so ein Kumpel behandelt. Wir haben vorhin über solche gotteslästerlichen Bibelverfälschungen geredet. Sowas können nur Menschen schreiben, die keine Ehrfurcht vor Gott und seinem Wort haben. Volksbibel, Bibel in gerechter Sprache und wie sie alle heißen. Schreckliche Gotteslästerungen. Aber wer Ehrfurcht vor Gott hat, der wird sein Wort nicht antasten, sondern sich darunter beugen. Und wer reich ist, rühme sich seiner eigenen Niedrigkeit und erkenne, ich bin nichts vor Gott, bin auf seine Gnade angewiesen. Und dann kommt ja dieser Vergleich mit der Blume des Grases. Und wir merken hier schon, dass Jakobus sehr stark die Bergpredigt unseres Herrn Jesus aufgreift und weiterführt, auslegt und nochmal vertieft in manchen Stellen. Und das ist auch hier das Bild vom Gras. Da ist ja auch verwendet in der Bergpredigt dieses Bild vom Gras, sieht die Lilien auf dem Felde. Und selbst Salomo war nicht so herrlich gekleidet wie eine von ihnen. Aber auch die Vergänglichkeit, der Herr Jesus hat es auch immer wieder gebracht, diese Bilder aus der Schöpfung. Und so auch hier der Reiche, der vergehen wird wie eine Blume des Grases. Wenn die Sonne kommt, dann wissen wir ja, das Gras verwelkt, die Blume fällt ab. Und gerade in trockenen Ländern, wo dann wenig Regen ist, kann das sehr schnell gehen und ihre schöne Gestalt verdirbt. So wird auch der Reiche dahinwelken in dem, was er unternimmt. Und nun bei mir fett gedruckt in der Lutherbibel, der Vers 12, geradezu der Kernvers in Kapitel 1 oder einer der wichtigen Verse. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Da wird es nochmal zusammengefasst, wie es auch schon in Vers 2 hieß, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Freude. Und hier noch eine Stufe höher. Seligkeit. Seligpreisungen. Auch hier, Jakobus, der Halbbruder unseres Herrn Jesus, knüpft hier an die Seligpreisungen der Bergpredigt. Selig sind die geistlich Armen. Selig sind die Barmherzigen. Ihr kennt das, Matthäus 5. Und hier, selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Der Herr Jesus hat ja auch geschrieben, selig sind die, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen und um seines Namens willen. Und wenn Menschen lügen, sie zu Unrecht verfolgen und verleumden, es wird ihnen reichlich belohnt werden. Ich gebe es jetzt frei wieder, ich will jetzt nicht alles aufschlagen, aber ihr kennt sie, hoffentlich diese bekannte Stelle. Also die Seligkeit um der Bedrängnis willen, um der Verfolgung willen, um des Leidens für den Herrn Jesus willen und auch hier um der Anfechtung willen. Selig heißt jetzt nicht erlöst, sondern selig ist schon eine Folge der Erlösung. Die Erlösten werden besonders selig sein, werden besonders von Gott begnadigt sein, wenn sie sich bewährt haben. und die Krone des Lebens werden sie dann empfangen. Es muss also Anfechtung sein, um des Herrn Jesus willen, oder auch wenn wir in Anfechtungen, die diese Welt uns bietet, widerstehen, auch um Jesu willen aus Liebe zu ihm, dass wir Nein sagen zur Sünde, Nein zur Versuchung. Und dann werden wir die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Amen.